MedEx Team Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinproduktealltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn. Herzlich willkommen zu unserem Januar-Podcast, in dem es um das Blogthema aus dem letzten Jahr, unsere letzte Blogbeitragsgeschichte in 2024 geht, nämlich das Thema biologische Sicherheit von Medizinprodukten. Und hier begrüße ich ganz herzlich wieder mal Ella, die mich hier durch den Podcast begleitet und Ihnen, liebe Zuhörer, etwas zu diesem Thema jetzt noch sagen wird, denn sie hat auch den Blogbeitrag verfasst und kennt sich absolut mit dem Thema biologische Sicherheit aus. Die biologische Sicherheit von Medizinprodukten ist wichtig, denn sie ist Bestandteil der technischen Dokumentation der Medizinprodukte und gehört zu den Verifizierungstests dazu. Aber jetzt, Ella, jetzt bist du dran. Sag du, was du mit dem Thema biologische Sicherheit verbindest.
Ja, ich denke, vielleicht sollten wir damit beginnen, was ist denn überhaupt biologische Sicherheit und was ist Biokompatibilität, der Begriff, den wir von überall kennen. Das wäre nämlich natürlich die Fähigkeit eines Materials, keine negativen Reaktionen im Körper auszulösen, was für Medizinprodukte natürlich das Allerwichtigste ist, dass Medizinprodukte sicher angewendet werden können und keine schlechten Reaktionen im Körper auslösen, des Patienten und auch des Anwenders. Ganz wichtig.
Ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist ja nicht für alle Medizinprodukte wichtig, dieses Thema, sondern für welche Medizinprodukte brauchen wir die biologische Sicherheit? Basierend auf dem, was du gerade gesagt hast?
Ja, natürlich brauchen wir die biologische Sicherheit bei allen Medizinprodukten, die in direktem Kontakt stehen, also die wirklich den Körper berühren, welchen Körperteil auch immer, aber auch indirekt berühren. Also da wird tatsächlich nicht mehr unterschieden, ob das nur direkt ist, sondern auch indirekt über Gas, Austausch und so weiter. Die sind alle betroffen davon, die biologische Sicherheit nachzuweisen, was auch die MDR fordert. Ja, also es ist nicht, weil wir das so möchten, sondern die MDR fordert tatsächlich, dass für Medizinprodukte nachgewiesen wird, dass sie biologisch sicher sind, weil das so auch in den grundlegenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen gestellt ist. Und womit weisen wir das nach, dass unser Produkt sicher ist?
Es gehört ja zur Verifizierung, also müssen wir es nachweisen, dokumentieren.
Dokumentieren, und da ist natürlich die einfachste Version, die Normreihe C993 heranzuziehen, die aus ganz vielen Teilen besteht, die auch überall auf der Welt mittlerweile anerkannt ist.
Harmonisiert ist.
Genau, und wo der erste Teil der Normenreihe, der C93-1, die Grundlage der ganzen biologischen Beurteilung, des Verfahrens an sich bildet. Und den würde ich auch allen ans Herz legen, diesen Teil erstmal ganz, ganz genau durchzugehen und sein Verfahren für die Beurteilung an sich mithilfe diesen Teils festzulegen.
Auf Basis diesen Teils, weil da ist ja auch der Anhang A1 ist es ja, glaube ich,
genau, der
enthalten, der ganz klar aufzeigt, für welche Produkte, welche Tests unter Umständen, welche Endpunkte und so weiter zu untersuchen sind, wie das jeweilige Verfahren für welche Produkte durchzuführen ist. Da gibt es ja Unterschiede hinsichtlich eben des Kontaktes zum Körper.
Genau, nämlich man beginnt am besten dieses Verfahren auch mithilfe der Norm mit der Kategorisierung seines Produktes. Und zwar anhand welcher Dauer hat der Kontakt, welche Art von Kontakt hat es. Hat es nur Kontakt mit der Haut vielleicht, dann ist natürlich die Gefahr etwas geringer, wie wenn wir ein
Implantat haben zum Beispiel.
Ein Implantat zum Beispiel haben, genau. Und das wäre so der Startpunkt, dass wir unser Produkt überhaupt kategorisieren, welche Dauer, welche Art des Kontaktes, und dann mithilfe der Tabelle in Anhang A festlegen, welche Endpunkte müssten wir uns dann anhand der Norm anschauen. Das heißt, je nach Art des Kontaktes und nach Dauer natürlich, haben wir mehr Endpunkte, die wir uns anschauen sollten, oder weniger. Und was vielleicht jetzt mittlerweile sehr wichtig ist und neu seit der letzten Änderung der Norm, ist, dass in der Tabelle zu den Endpunkten auch ein ganz wichtiger Teil vorne ist, nämlich die Materialcharakterisierung.
Das ja in der ISO 10993-18 abgebildet ist.
Ganz
also
genau.
Auch ein Teil dieser Normreihe darstellt.
Ganz genau, das ist auch ein Teil dieser Normreihe, ist aber schon auch in der Grundnorm sozusagen aufgezählt und auch hervorgehoben. Das heißt, wenn alle anderen Endpunkte wie Zytotoxizität, Irritation,
Sensibilisierung,
genau, die sind alle als Endpunkt tatsächlich auch markiert, mit E sozusagen. Materialcharakterisierung ist davon abgehoben und ist mit X markiert, dass sie pflichtmäßig wirklich erledigt werden muss. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Hersteller heutzutage, dass das sich unterscheidet von dem Verfahren, wie die biologische Sicherheit früher vielleicht nachgewiesen wurde. Weil früher das vielleicht eher so ein bisschen, in Anführungszeichen würde ich das jetzt nennen, Abarbeiten der Endpunkte, der Tests war.
Wenn überhaupt. Also ich kann mich noch an vor vielen Jahren erinnern, wo einfach nur der Zytotox-Test durchgeführt wurde und man gesagt hat, mein Produkt ist nicht zytotoxisch und somit biologisch sicher. Und das war dann das Endergebnis. Und das war auch bei einem Implantat das Endergebnis. Ja. Und das ist heute natürlich undenkbar.
Ja,
ja? Das geht heute gar nicht mehr.
Ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, der uns allen jetzt klar werden muss, dass Wert darauf gelegt wird, dass ein Hersteller sein Medizinprodukt wirklich sehr genau kennt. Und dafür ist die Materialcharakterisierung da. Also, dass wir ganz genau wissen, aus was besteht mein Produkt, wie wurde es hergestellt, welche Materialien wurden für die Herstellung verwendet, welche Abbauprodukte gibt es vielleicht, die im menschlichen Körper eine unerwünschte Wirkung vielleicht hervorrufen könnten. Und das soll die Basis bilden für die weitere Bewertung aller Endpunkte. Haben wir vielleicht negative Ergebnisse in der Materialcharakterisierung rausbekommen und haben Abbauprodukte, die vielleicht so gar nicht erwünscht waren, müssen wir vielleicht doch mehr Endpunkte prüfen. Also ist vielleicht der Zytotox-Test zwar positiv ausgefallen, aber vielleicht müssen wir doch die Dauer verlängern und schauen, okay, bei längerer Nutzung haben wir vielleicht doch noch negative Effekte, die durch diese Abbauprodukte
entstehen. Also da müsste man praktisch den Zytotox-Test wiederholen.
Zum Beispiel.
Mit einer längeren Dauer dann als
zum Beispiel, genau.
Testmerkmal. Genau.
Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, was für die Hersteller mittlerweile für das ganze Verfahren der biologischen Beurteilung wichtig ist. Es fängt alles bei der Materialcharakterisierung an und anschließend bewerten wir dann die Endpunkte.
Genau. Aber da kommt doch auch noch das Thema mit der Literatursuche mit dazu.
Ganz genau, weil diese Endpunkte in der Tabelle, die müssen wir natürlich bewerten. Es sagt aber keiner vor, wie. Also das heißt,
ob ich einen Test durchführen muss.
Ganz genau.
Oder ob es da vielleicht auch schon Daten dazu gibt, zu dieser Substanz, zu diesem Materialbestandteil, der bereits bewertet wurde und ich dann existierende Daten dazu verwenden kann.
Ganz genau. Das heißt, wir müssen diese Endpunkte bewerten, aber nicht unbedingt mit einem Test.
Okay.
Daher würden wir auf jeden Fall immer empfehlen, auch eine Literatursuche zu machen oder generell eine Suche zu Daten zu diesen bestimmten Materialien, die in Ihrem Medizinprodukt vielleicht vorhanden sind.
Und wo findet diese Suche statt? Wo mache ich diese Suche? In welchen Datenbanken suche ich da?
In ganz normalen Standard-Literatur-Datenbanken. Ich empfehle da viel auch ganz normal in PubMed zu suchen oder in Datenbanken für chemische Stoffe auch einfach bezüglich der Stoffe einfach die Merkmale erstmal herauszusuchen. Ist der Stoff vielleicht dafür bekannt, toxisch zu sein oder sonstiges? Und ja, auch einfach nach den Materialien zu suchen. Was gibt es überhaupt für Daten zu diesem Material, was ich da verwende? Einfach eine ausführliche Literatursuche zu machen, weil das eben ganz wichtig wäre, zum Beispiel, wenn wir die Materialcharakterisierung gemacht haben. Wir haben keine negativen Stoffe, wenn man das so nennen darf, wenn es negative Stoffe gibt, herausgefunden. Es gibt auch keine Abbauprodukte, die vielleicht dem Körper schaden könnten. Und wir wissen, das Material, was wir hier verwenden, ist ein sicheres, etabliertes Material, was schon in vielen Medizinprodukten verwendet wird zum Beispiel. Oder noch besser, wir haben bereits andere Produkte, in unserem Portfolio, bei welchen wir dieses Material verwenden.
Oder es handelt sich um ein Bestandsprodukt und wir haben PMS-Daten, die ebenfalls mangels Reklamationen zu diesem Thema zeigen, dass es hier keinerlei Irritationen oder allergische Reaktionen oder sonstige Probleme mit diesem Material gab, ja, in der Vergangenheit.
Ja, auch genau, nach langfristiger Anwendung sozusagen.
Ja.
Und das wären alles Input-Daten, um diese Endpunkte zu bewerten. Das heißt, alles, was wir in der Literatur finden, alles, was zu ähnlichen Produkten vielleicht bereits vorhanden ist, oder PMS-Daten, das sind alles Input-Daten, mit welcher wir diese Endpunkte bewerten können und auch sagen können, okay, auf Basis dieser ganzen Daten ist dieser Endpunkt trotzdem bewertet worden.
Und ohne einen zusätzlichen Test dafür noch durchführen zu müssen.
Genau. Und es ist als sicher angesehen.
Das muss ja aber alles dokumentiert werden.
Ja, ganz genau. Sogar die MDR fordert nämlich, dass wir diesen Prozess der biologischen Beurteilung dokumentieren.
Und zunächst einmal planen und somit erstmal einen Plan erstellen.
Richtig. Es muss sogar tatsächlich mittlerweile ein Plan erstellt werden, der BEP. Abgekürzt,
also biologischer Evaluierungsplan.
Genau, in welchem wir unser Verfahren planen. Also eigentlich das, was wir bisher auch besprochen haben, mit Hilfe des ersten Teils der Normreihe, dass wir planen, welche Daten wollen wir sammeln sozusagen, um das Produkt auf biologische Sicherheit zu bewerten. Was ich auf jeden Fall heranziehen würde, ist, welche Daten gibt es bisher? Ist das vielleicht ein Bestandsprodukt? Und es wurden bereits Tests durchgeführt. Die würde ich auf jeden Fall auch schon mal in den Plan heranziehen, um zu zeigen, okay, die und die Daten haben wir bisher, planen aber noch die und die Daten zu sammeln. Und anschließend, wenn man zum Beispiel Tests durchgeführt hat,
gesammelt hat,
richtig, Literatursuche durchführt und so weiter, diese Informationen schreibt man dann im Bericht zusammen und bewertet einfach im Endeffekt mit Hilfe der ganzen Informationen, kann ich mein Produkt als biologisch sicher anwenden.
Sind das nennt man dann den biologischen Sicherheitsbericht. Richtig. Biological Evaluation Report, BER abgekürzt.
Genau, also der BER und BEP sind mittlerweile auch Dokumente, die unbedingt in die technische Dokumentation müssen und auch gefordert werden und auch angeschaut werden.
Und hier zu den präklinischen Daten, Verifizierungsdaten gehören in der technischen Dokumentation, die dann wiederum beispielsweise auch in die klinische Bewertung als präklinische Daten mit einfließen, um das Produkt zu beschreiben oder bei unseren Studien auch Bestandteil im Prüfplan einer klinischen Prüfung zum Beispiel sind. Ja. Also ein wesentlicher Teil, der zum Medizinprodukt dazugehört, zu Medizinprodukten, die direkten oder indirekten Kontakt mit dem Körper haben. Was wir hier ausklammern können, ganz klar, ist zum Beispiel Software.
Ganz eindeutig.
Keine biologische Sicherheitsbewertung, aber alle Produkte, die in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit dem menschlichen Körper haben, hierfür ist diese biologische Sicherheit von immenser Bedeutung. Das hat auch unser Blogbeitrag gezeigt, liebe Ella, und ich denke oder hoffe, dass es mit dem Podcast jetzt auch noch mal vielleicht ein bisschen deutlicher geworden ist. Wir haben in der Vergangenheit viele biologische Sicherheitsbewertungen für verschiedenste Produkte durchgeführt, vom Implantat bis zu einem Pflaster, bis zu einem indirekten Produkt, ja, wo praktisch durch einen Schlauch hindurch über Gas eine Verbindung Austausch bestand.
Ja.
Also all diese Fälle hatten wir bereits auf dem Tisch und haben Lösungen dafür etabliert. Also wenn auch Sie solche Produkte haben, Fragen zu diesem Thema haben, gerne an uns wenden. Wir haben hier kompetente Unterstützung und können auch für Sie eine gute Lösung in diesem Kontext sicherlich erarbeiten.
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht ein ganz kleiner Tipp für alle Hersteller, die Wert auf die biologische Beurteilung legen oder legen müssen. Es wird auch nochmal eine neue Version der C39-1 geben, die ist gerade im Entwurf. Also vielleicht ein ganz wichtiger Tipp, das noch nachzuverfolgen.
Wieder. Da wurde nochmal nachgearbeitet.
Genau.
Weiß man schon, ob was da erneuert wurde oder?
Also man weiß natürlich grob, es werden auf jeden Fall noch weitere Anpassungen an das Risikomanagement sozusagen sein, also dass das Verfahren der biologischen Beurteilung noch mehr an das Verfahren des Risikomanagements angepasst ist.
Also weiter beobachten, ja. Das ist die Devise.
Genau.
Prima. Liebe Ella, ich danke dir.
Danke dir.
Ein tolles Gespräch. Nochmal viele Einblicke in dieses Thema und wie gesagt, bei Fragen hierzu melden Sie sich gerne bei uns.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.